Wir möchten beten. Wir danken dir, Herr Jesus Christus, von ganzem Herzen für diesen Tag. Und wir danken dir, dass wir an dem Feigenbaum Israel sehen dürfen, wie er Blätter treibt. Danken dir für dein Volk Israel. Wir danken dir, dass du sie durchtragen wirst durch Verfolgung und dass sie einmal dich, den Messias, erkennen dürfen. Und wir bitten dich besonders auch wieder für die jungen Leute, die da waren in den letzten Tagen. Und du weißt, wenn ich sie so sehe da vorne, dann denke ich, dass sie vielleicht irgendwann in die Verfolgung kommen. Wir legen sie dir ganz besonders hin, auch wenn sie wieder zurück sind. Und da bitte ich jetzt für diesen Abend, mach du uns auch bereit auf dein baldiges Kommen. Segne dein Wort an uns und schenk dem Rainer deine Vollmacht. Amen.
Ja, wir machen die Textlesung heute integriert und bei meinem ganzen Ablauf war ich einfach schon im Sonntagsmodus, aber das macht jetzt ja gar nichts. Aber ich muss sie doch kurz wieder mit hineinnehmen in diese Endzeitrede. Das Matthäusevangelium ist ja sehr lehrhaft und hat die großen Reden Jesu überliefert. Ganz bekannt die Bergpredigt, die Aussendungsrede, aber jetzt eben auch diese eschatologische Rede, die ja bis ins 25. Kapitel geht. Und wir sind schon im 7. Teil, aber sind immer noch im 24. Kapitel. Und krankheitsbedingt hatte ich ja dann monatelang keine Fortsetzung gemacht. Deswegen nochmal Sie kurz in die Spur mitzunehmen, wenn Sie sagen, das wissen wir doch schon alles. Dann haken Sie innerlich ab, schon gewusst, weiß ich doch. Und die anderen, die lassen sich gerne erinnern. Also diese Endzeitrede, die hält der Herr in der letzten irdischen Lebenswoche seines Lebens. Am Sonntag, am sogenannten Palmsonntag, zieht er in Jerusalem ein. Am Dienstag ist er zum letzten Mal im Tempel, den er ausdrücklich als Tempel anerkennt. Bei der Tempelreinigung sagt er, ihr macht aus dem Haus meines Vaters. Obwohl, das sagt er in der königlichen Halle, das ist der äußerste Südrand, also die Erweiterung des Herodes. Und da hält er dann auch auf dem Rückweg wahrscheinlich nach Bethanien, wo er übernachtet hat, am Ölberg mit Blick auf den Tempelberg diese Rede und am Freitag, am Donnerstag das Abendmahl, die Überlieferung, am Freitag dann die Kreuzigung, am Sonntag die Auferstehung. Und wir haben immer wieder gesehen, dass es hier um eine Doppelfrage handelt, der Jünger, wann wird der Tempel zerstört und welche Zeichen zeigen uns das an? Part one. Und zweite Frage, wann ist das Ende dieser Weltzeit, nicht der Welt, sondern es endet eine böse Zeit und es beginnt das Reich Gottes. Wann ist das Ende dieses Äons, dieser Zeit, dieses Zeitlaufes und deiner Wiederkunft, deiner Parousie, eigentlich genau genommen deiner Herrlichkeitsgegenwart? Und das führte ja dann zu dem, was wir immer wieder ausgeführt haben. Es geht in dieser Rede, die in den Synoptikern parallel zu finden ist, in Markus 13 und Lukas 21, wo man auch ein bisschen gucken muss, wo sind die Differenzen. Führt in die zwei Zeiträume, erstes Jahrhundert und Zeit vor Jesu Wiederkommen. Das muss man immer im Auge behalten, um welchen Zeitraum handelt es sich entsprechend der Doppelfrage. Und wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass deswegen das erste Jahrhundert dem 20. 21. entspricht. Und das wird heute am Feigenbaum besonders deutlich werden. Wir haben also zum einen die Zeit zwischen Jesu öffentlichem Auftreten, als er etwa 30 Jahre alt war, und den beiden jüdisch-römischen Kriegen, 66 bis 70, 132 bis 135, Endzeit im ersten Jahrhundert, zweites Jahrhundert, und die Zeit von 1882 bis zur Wiederkunft des Herrn. 1882 war die erste Aliyah der verschiedenen Aliyot. Das heißt, die erste Einwanderungswelle, die ja nach Hesekiel 38 den Beginn der Endzeit charakterisiert. Dann haben wir uns im zweiten Teil mit der Beantwortung der Frage beschäftigt, welche Zeichen nennt nun der Herr für diesen ersten Zeitraum? Und es ist interessant, dass sich da alles so erfüllt hat und die Gemeinde und die Apostel sich dran gehalten haben. Ich erinnere nur an die eine Passage, wenn ihr Jerusalem umzingelt seht. Und so ist die Urgemeinde in Jerusalem geflohen, aufgrund des Herrn Wort, nach Pella ins Ostjordantal. Ich war jetzt ganz vor kurzem da eigentlich in der Region. Dort sind sie hingeflohen und wir haben das uns angeschaut und im dritten Teil haben wir dann die ganzen Verführungskennzeichen uns angeschaut. Wir haben festgestellt, Endzeit ist Verführungszeit und das gilt ganz massiv. Das gilt ganz massiv. Und wir leben ja in Tagen, und das habe ich jetzt in Berlin auch gesagt, und gerade heute habe ich noch mit Ulrich Parzani kurz geschrieben, wo bis hinein ins evangelikale Lager das Wort Gottes in Frage gestellt wird. Es geht gar nicht so sehr um die einzelne Sachfrage, sondern es geht um den Grundsatz des Infragestellens. Wenn ich an der Stelle sage, es ist nicht mehr verbindlich, Auslegungsfehler kann es immer geben, aber wenn ich sage, es ist nicht verbindlich, wie die EKD 2014 erklärt hat, das Sola Scriptura, das kann heute nicht mehr angesichts von 200, 250 Jahren historisch-kritischer Theologie aufrechterhalten werden. Also wir können heute nicht mehr sagen, so verlautbaren der EKD 2014, wie Martin Luther, mit der Bibel haben wir das Wort Gottes. Können wir nicht mehr sagen. Dann merken wir, welche Stunde geschlagen hat. Endzeit kennt sein. Endzeit ist Verführungszeit. Dann haben wir uns im vierten Teil die einzelnen Zeichen so angeschaut. Gesetzlosigkeit, Kriege, Erkalten der Liebe und andere Dinge. Dann haben wir uns den Gräuel der Verwüstung als Spezialzeichen angeschaut in der Vor- und in der kommenden Enderfüllung unter dem Antichristen. Und dann sind wir stehen geblieben beim Kommen des Menschensohns. Und jetzt blendet Jesus quasi in einem Gleichnis noch einmal in diese Zeit zurück, bevor er kommt. Jetzt hat er ja schon darum gesprochen, da kommt des Menschen Sohn aus Daniel 7, dieser eschatologische Weltenherrscher. Daniel 7 ist einer der wichtigsten messianischen Christuszeugnisse des Alten Testaments, neben 2. Samuel 7. Und wir haben gesehen, dass die Endzeit mit den Wehen einer Geburt verglichen wird. Können Sie sich noch erinnern? Waren vielleicht nicht alle da. Ich habe mich natürlich kundig gemacht. Senkwehen, Eröffnungswehen, Presswehen, Nachwehen. Es soll nämlich etwas geboren werden in der letzten Zeit. Ein Volk, national und geistlich. Und jetzt im Anschluss an das erzählt unser Herr eine Parabel, die genau diese Geburtswehen Israels, die Geburtswehen des Dranges und des Druckes, Presswehen der Endzeit, etwas genauer erläutert. Er erzählt ein Gleichnis. Was ist denn ein Gleichnis? Im griechischen Text steht hier das Wort Parabolä, das heißt eigentlich wörtlich, das Nebeneinander oder Zusammenstellen, die Vergleichung, eigentlich ganz wörtlich das Danebenwerfen, also man will etwas deutlich machen, indem man etwas daneben hinwirft und daran eine Wahrheit deutlich macht. Das ist eine Gleichnisrede. Das ist ein Mittel, einen Gedanken zu lehren, zu übermitteln, etwas zu erklären. Und Jesus ist der Meister der Gleichnisrede. In einfachster, alltäglicher Sprache macht er tiefe göttliche Wahrheiten deutlich. Das ist eine Kunst. Er redet nicht verzwirbelt, nicht akademisch, nicht voller Fremdworte, sondern er redet in der Sprache des Alltags, ohne dabei flach zu werden. Es heißt, er lehrte sie, Markus 4, Vers 2, vieles in Gleichnissen. Genau genommen, ich habe es nachgezählt, oder habe ich es auch nur abgeschrieben, weiß ich nicht mehr, 50 Mal und davon 48 Mal in den Synoptikern, also Matthäus, Markus, Lukas. Das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Bauhandwerk. Fischerei, das Reich der Himmel gleicht einem, der die Netze auswirft, gleicht einem Ackersmann. Immer haben die Leute verstanden und ich habe schon dann und wann gesagt, heute würde vielleicht Jesus bei einer Jugendkonferenz ein Beispiel aus der Computerbranche nehmen oder aus der Satellitentechnik oder von WhatsApp. Ja? Etwas, was die Menschen gleich verstanden haben, da musste man nicht lange studieren, jeder kannte die Gegebenheiten. Und das Wunder, das daher ist, dass Jesus trotzdem, man denkt ja, die erste Ebene ist oft sehr einfach, aber das hat eine Tiefe, die nach 2000 Jahren Studium der Schrift immer noch nicht erschöpft ist. Und jetzt müssen wir hermeneutisch, das heißt die Lehre von der Bibelauslegung beim Gleichnis, bei der Gleichnisrede etwas beachten. Ursprünglich kommt dieser Begriff Parabole aus der antiken Schifffahrt. Und das war so, dass zwei Schiffe nebeneinander lagen, nebeneinander anlegten und Waren ausgetauscht haben oder einseitig waren. Nicht das Schiff wurde ausgetauscht, nur Waren. Und das ist sehr wichtig. Die Parabelrede, die Gleichnisrede darf nicht komplett in das übertragen werden, was damit gesagt werden soll, sondern nur, ich bleibe mal bei diesem Schiff, nur der Punkt, der übergegeben wird, die Ware. Ja? Also das erlebt man ja immer wieder, dass Gleichnisse, zum Beispiel das Gleichnis vom ungerechten Verwalter, eins der schwierigsten, die es gibt. Und das Problem daran ist ein bisschen, weil Jesus ja plötzlich sagt, so ungefähr sollte er auch sein. Und man denkt, hä? Und wer könnte sein und wer ist da gemeint? Aber da ist das Problem ein bisschen, dass man alle möglichen Dinge aus dem Gleichnis übertragen möchte. Aber es geht nur um den Vergleichspunkt. Ich mache Ihnen ein einfaches Beispiel. Wenn man sagt, der ist stark wie ein Pferd, dann will man nicht sagen, nehmen wir mal an, Christian ist stark wie ein Pferd, der steht gerade, sitzt gerade neben mir. Dann will ich weder sagen, dass Christian ein Pferd ist, noch will ich sagen, dass er vier Beine hat, noch will ich sagen, dass er wird, könnt ihr ja mal alles daraus lesen. Er ist wie ein Pferd, stark wie ein Pferd, also alles übertragen. Ich will auch nicht sagen, dass er wirklich so stark ist. Der Vergleichspunkt ist nur, er ist sehr stark in seiner Gattung. Verstehen Sie? Und da, das ist manchmal sehr schwierig, was darf ich übertragen und was nicht. Lieber zu eng als zu weit, weil sonst geheimnist man in diese Parabole-Gleichnisse etwas hinein, was eigentlich gar nicht gesagt werden soll. Es ist manchmal sehr schwierig, hier die Grenzen zu erkennen. Es ist so ähnlich wie bei der Bildsprache, bei der Allegorie. Keine Lehraussagen darf man eigentlich nur auf die Allegorie, nur auf Gleichnisse. Also bei Gleichnissen geht es noch eher, aber da muss man sehr vorsichtig sein. Okay, und jetzt hören wir auf das Gleichnis. Und Paul, darf ich dich bitten, das Gleichnis vom Feigenbaum uns vorzulesen.
Matthäus 24, Vers 32 bis 36. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn seine Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr das alles seht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater.
Ja, und vielleicht haben Sie es gleich gemerkt an dieser Parabelrede. Parabelreden, Gleichnisreden sind enthüllend und verhüllend. Die haben so einen Doppelcharakter. Auf der einen Seite erleuchten sie Menschen, die den Geist Gottes haben und von Gott geführt sind, wenn sie Verständnis bekommen. Auf der anderen Seite verstecken sie Wahrheiten, die der Unkundige, der Nicht-Geistträger nicht versteht. Es ist auch sehr wichtig, das zu erkennen. Jesus wechselt von der Klartextrede in die Gleichnisrede, je mehr er abgelehnt wird. Und dann heißt zum Beispiel, Lukas sagt, er nahm aber seine Jünger für sich und erklärte ihnen. Das ist jetzt nicht mehr für die Allgemeinheit. Es geht in eine Innenlinie. Jetzt zu unserer Parabel vom Feigenbaum. Der Feigenbaum ist ein Bild auf Juda in Israel, auf das jüdische Volk. Ich habe jetzt nicht die Zeit, auf die Frage der 10 Stämme einzugehen, nur so viel. Im geschichtlichen Verlauf ist mit der Deportation des Nordreiches der 10 Stämme Juda zu Israel geworden, weil Anteile aller Stämme sich nach Juda im Lauf der Geschichte und begeben haben. Das ist ein Geheimnis für sich, aber wir sehen das auch im Neuen Testament, in den Evangelien. In Israel damals waren nicht nur Juda, Benjamin und die Leviten, sondern alle Stämme vertreten, wenn auch zum Teil nur anbruchhaft. Und deswegen ist das ist sehr treffend, wenn der Feigenbaum auf Juda, auf die Juden gesprochen wird, weil so ist jetzt auch wieder. Wir wissen nicht genau, wo die 10 Stämme sind, aber sie sind irgendwie dort schon mit integriert. Mag aber trotzdem sein, dass der Herr das ein oder andere noch zeigen wird, im Kaukasus oder so, in Indien, man hat in Äthiopien, jetzt hat man ja die letzten Juden aus Eritrea ausgeflogen und so. Ja, also solche Dinge gibt's. Also es geht um Juda, Israel, weil hinter Juda immer das ganze Volk steht, wenn auch nur zum Teil anbruchhaft. Ich nenne ihn mal Hosea 9, Vers 10. Ich fand Israel wie Trauben in der Wüste, wie eine Frühfrucht am Feigenbaum. Eine Stelle, wo das verglichen wird. Oder in Joel, da wird gesagt, dass der Feind über mein Land heraufgezogen ist, mächtig und ohne Zahl. Sie haben meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt. Israel, Juda. Und so könnte man eine ganze Reihe von Stellen bringen. Carlyle sagt, der Feigenbaum ist ein Bild für Israel. Mit der dreifachen Erwähnung des Feigenbaums in den Evangelien und dessen beispielhafter Verwendung zeichnet Jesus in seiner Lehrtätigkeit Unfruchtbarkeit, Verfluchung, Wiederwachen ein Stück Geschichte Israels. Also unser Gleichnis hat es mit Israel zu tun, mit Juda Israel. Und jetzt mit Juda Israel vor allem vor der Wiederkunft Jesu. Das ist ja der Kontext. Gerade hat Jesus noch in seiner Endzeitrede gesagt, des Menschen Sohn wird kommen und alle das Zeichen wird erscheinen. Sie kennen die Passage noch. Und dann erzählt er ihnen dieses Gleichnis. Es geht jetzt um die Erläuterung des endzeitlichen Geschehens um Israel. Also der Vergleichspunkt müssen wir jetzt herausfinden und wir werden feststellen, ich hoffe, dass ich da richtig liege, dass Jesus mit diesem einfachen Gleichnis fast einen Geschichtsabriss für das Volk Israel gegeben hat von seiner Zeit und dann vor allem auch in der Endzeit. Zunächst mal ganz einfach, meine Frau lacht immer, also ich gieße manche Pflanze zu Tod, während sie sie vertrocknen lässt. Sie ist eher der Wüstentyp und ich bin eher der Amazonastyp. Ergebnis für die Pflanzen ist beide mal das Gleiche. Sie segnen gern das Zeitliche. Und jetzt habe ich gerade wieder so ein Exemplar. So schnell gibt der Mensch ja nicht auf. Da ist eigentlich nichts mehr dran. Aber ich sage, der kommt noch. Den gieße ich. Den pflege ich. Und da ist nur noch der Stamm, aber er ist noch nicht, also, aber der kommt noch, ja, also weg mit dem Zeug, sagt meine Frau, nein, sagt der kommt noch. Und jetzt ist so, wenn man weiß, dass der Feigenbaum Blätter treibt, dass Saft schießt, das ist schon mal das eine, er ist nicht wirklich tot, er lebt noch. Israel lebt. Das ist ja, haben wir schon oft drüber gesprochen, ist ja ein Wunder an sich, dass sie nicht tot sind, national tot. Und wenn er lebt und wenn er eben in der richtigen Weise sich entfalten kann, wird er auch wieder Frucht bringen. Geistliche Frucht, Frucht für den Herrn. Und jetzt heißt es ja, dass die Zweige weich werden, dass da Blätter sind und dann wird vom Sommer gesprochen. Vom Feigenbaum aber lernt das Gleichnis. Wenn seine Zweige schon weich, geschmeidig werden und Blätter hervorsprossen, ist das Zeichen, dass er, sagt man, treibt, dass er wächst, dass er Leben hat, dass ihm gut geht. Wenn er das beobachtet, dann erkennt ihr daran, dass der Sommer nahe ist. Also das, ich habe noch nie in meinem Leben einen Feigenbaum besessen, glaube ich jedenfalls, wenn, der ist wahrscheinlich schnell eingegangen, dank meiner Pflege, aber jeder, der einen Feigenbaum hat und im Nahen Osten der damaligen Zeit und auch heute, die wussten das, da muss ich nicht lange erklären, das ist klar, weil der Ablauf so war, dass an einem Feigenbaum, wenn er eben gesund war, im April unter den ersten sprießenden Blättern, also jetzt in unserer Zeit, die sogenannten Vorfeigen-Pagim kommen. Die zeigen an, dass der Winter vorüber ist. Sie sind zwar nicht saftig, wo sie aber fehlen, ist der Baum unfruchtbar. Also das ist die erste Feigengeneration, möchte ich mal sagen, die Vorfeigen. wird sich noch klären, warum wir das ein bisschen wissen müssen. Das, was die Menschen damals einfach wussten, das müssen wir uns jetzt aneignen und nachlesen, sei denn sie wissen über den Feigenbaum Bescheid, um das Gleichnis zu verstehen, die Vergleichssprache zu verstehen. Also es gibt Vorfeigen, Pagim. Dann im Vorsommer, noch ehe die Gluthitze des Sommers kommt, entwickelt sich die Bikura, die eigentliche Frühfeige. Bis Anfang Juni, sie wird gern gegessen, doch sie ist nicht haltbar. Und die eigentlichen Früchte, die Spätfeigen, Tena, die werden erst im August geerntet und können dann auch gelagert werden. Sie brauchen insbesondere die Sommerhitze. Das ist ein Bild auf das Gericht. Also man merkt schon, Jesus spricht ja von seiner Wiederkunft. Er sagt, die Sommerhitze ist wie ein Feigenbaum. Die Sommerhitze, die schwere Zeit, die schwere letzte Zeit, bevor ich kommen werde, die wird die Endausreife für dieses Volk bringen, dass sie wirklich Feigen sind und Frucht da ist und reife Frucht da ist. Die Wurzel, die den Baum trägt, da können Sie sich jetzt beides vorstellen. Man kann sagen, es ist der Christus, man kann aber auch in Anlehnung an Römer 9 bis 11 beim Ölbaum sagen, es sind die Väter, die Glaubensväter, die Wurzeln, die sozusagen die Mineralstoffe und das Lebenswasser aus der Erde, das wäre in dem Fall das Fundament, der Christus, Gott, eben für den Baum nutzbar machen. Also Bild, wie hat Gott sich seinem Volk geoffenbart? Am Alten Testament durch die Tora. Und die gab es durch Mose. Also ist Mose wie eine Wurzel, die im Erdreich Gottes verankert war und durch den der Herr Lebenssaft fließen lässt. Ja, so ist also in Römer 11, man könnte in der Wurzel auch den Herrn sehen, also es passt beides so ein bisschen. Aber was sind jetzt die Zweige und Blätter? Was sind die Zweige und Blätter? Das könnte das religiöse Leben darstellen. Es ist das Leben, das Gott sucht, aber noch nicht zur Erkenntnis durchgebrochen ist. Jesus ist der Messias. Es ist noch nicht wirklich im Herzen angekommen, der Weg Gottes, sondern es ist aber auch keine Gottlosigkeit. Es sind Blätter. Es ist keine Geistesfrucht, sondern es sind Blätter. Aber wenn es sich gesund entwickelt und vor allem wenn die Hitze des Sommers kommt, dann wird es auch Feigen geben. Der Herr spricht also hier im Bild auch von der Gerichtszeit, die Hitze des Sommers. Und wenn wir jetzt mal nochmal in die Zeit Jesu gehen, dann müssen wir sagen, dass wir ja da an einer anderen Stelle eine prophetische Handlung unseres Herrn haben, die uns ein bisschen erstaunt. Man denkt, der arme Baum, denn Jesus sucht bei seinem Weg in die Stadt an einem Feigenbaum, ich sag mal zur Unzeit, Früchte, die noch gar nicht da sein können. Und dann, Sie kennen die Passage, verflucht er ihn. Und am nächsten Tag, die Jünger sind erstaunt, ist alles verdorrt und kaputt bis zur Wurzel hin. Und das ist natürlich, und da merken wir schon, wie Jesus nicht nur in der Gleichnisrede, sondern auch in einer prophetischen Handlung zeigt, dass der Feigenbaum das Volk Israels, insbesondere seine Führer, die keine Frucht bringen, weil sie ihn nicht annehmen als Messias, weil sie nicht wirklich von Herzen Gott dienen, zumindest ohne Erkenntnis sind, und sie deswegen ins Gericht der Beiseitesetzung gehen. Aber, ich sage es mal wie bei Daniel 4, der Wurzelstock bleibt in der Erde. Sie wurden zerstreut unter alle Nationen, aber am Ende der Tage kommt dieser Baum wieder hervor. Schwierig ist natürlich dann, ich weiß nicht, ob ich dafür noch Zeit habe, zu verstehen, was gemeint ist, diese Generation in der Endzeit wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist, wo man da jetzt genau ansetzen soll. Manche sagen auch, es muss hier genau mit Geschlecht übersetzt werden, aber das gibt es auch. In Jeremia sagt der Herr, selbst wenn Sonne und Mond und die Gezeiten nicht sind und selbst wenn das nicht wäre, ihr habt Ewigkeitsgarantie zu seinem Volk. Aber es scheint eher eine zeitliche Komponente zu sein, also von einem bestimmten Zeitpunkt an, ich sage mal vielleicht vom Tempelbau oder von der Einnahme der Altstadt, des Tempelberges, Bis alles geschehen ist, diese Generation wird nicht vergehen. Also ein bisschen schwierig, die Stelle. Jetzt schauen wir uns die Verfalls- und die Reifenstufen. Wir vergleichen also, wie war es zur Zeit Jesu und wie wird es am Ende sein. Zur Zeit Jesu war es so, der Feigenbaum bringt keine Frucht mehr. Er bringt keine Frucht mehr, weil er das Entscheidende verkannt hat. Jesus ist der von Gott Gesandte. Er trägt nur noch Blätter. Er wird nicht im Jahr 30 oder 32 oder 33 augenblicklich von einem Blitz getroffen und vernichtet, sondern das religiöse Leben geht zweite Stufe noch weiter. Er hat immer noch Blätter. So manches jüdische Werk fand sogar erst seine Zusammenfassung und Mishnah und babylonischer Talmud und so weiter, erst sogar nach der Zerstörung Jerusalems. Das religiöse Leben ging noch weiter. Aber irgendwann gab es dann auch keinen Feigenbaum mehr. Mit 135 nach dem Bar Kochba-Aufstand wurde das Land entvölkert und sie wurden zerstreut unter alle Nationen. Drei Verfallsstufen. Der Feigenbaum verdorrt. Zuerst verschwindet die Frucht. Das waren die messianischen Juden. Die sind am frühesten gegangen, 68. Ab nach Pella. Der Herr hat gesagt, wenn ihr Jerusalem umzingelt seht, dann flieht. Da waren die Feigen weg vom Baum. Dann wird die Stadt des Messias genommen. 70, Zerstörung Jerusalems und Jerusalem sozusagen unter Okkupation. Auf dem Tempelberg ist ein Zeus-Tempel und auf der Grabeskirche, also wo später die Grabeskirche stand, hat man eine Göttin Nike, die Siegesgöttin, errichtet und ein Bordell. Und dann kam es noch einmal, ja, Bar Kochba, das war 66 bis 70, Bar Kochba 132 bis 135. Und da sind Hunderttausende umgekommen und da wurde das Land entvölkert und auch das religiöse Leben verschwand. Jedenfalls aus Israel. Es ging in die Diaspora. Und wenn wir jetzt, das ist also die Verfallsstufen, dem entspricht nun in umgekehrter Reihenfolge, und das ist das Interessante an dieser Parabel, Mensch, gell, ich mute Ihnen heute schon was zu mit umgekehrt laufendem Film. Also es war ja immer der Gag, wenn der Film umgekehrt gelaufen ist. Früher, wir hatten ja noch nicht so mit Computer und sowas, das gab es ja noch gar nicht. Können Sie sich noch erinnern, kein Handy und so. Wir hatten noch richtig Filme in der Schule mit so Spulen und da ging der Film nicht richtig rein und die Schüler haben gelacht, der Lehrer hat sich gemüht und dann lässt er nochmal rückwärts laufen, habt ihr gesehen, dann ist Haus wieder, das gerade zusammengebrochen ist, aufgebaut worden. Und so ein bisschen ist hier auch, da ist das Haus Israel zerbröselt, gerichtsmäßig, aber in Etappen. Frucht verschwindet, Blätter verschwinden, und dann ist der Baum weg. Und jetzt, in der letzten Zeit, ist nicht so, dass mit einmal die Frucht da ist und dann kommt der Staat. Das denken ja manche unserer arabischen Geschwister, dass sie sagen, na, wenn das neue Israel sein soll, wo ist denn da jetzt die Erneuerung und der Geist Gottes? Nein, der Geist Gottes kommt ganz am Ende, nach der Sommerhitze. Erstmal geht es um die nationale Wiederherstellung. Dann kommt das religiöse Leben und dann kommt die eigentliche Frucht. Es ist interessant, ich war jetzt gerade in Israel und Theo, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja da noch fast erfahren und Eckhard ist ja super erfahren. Das religiöse Leben, das nimmt zu und zu und zu. Versteht jetzt bitte richtig, vielleicht geht es so nicht, weltliche Juden haben heute Business-Leute, siehst du, vielfach mit den Gebetsdingern oder dann modernen Hut, tollen Anzug, gehen vielleicht in die Börse in Tel Aviv. Klar, früher hat man gesagt, die orthodoxen und die frommen Juden, die haben ja viel mehr Kinder, 6, 7 und so, und die liberalen Juden, die bringen es gerade so wie Deutschland auf 1,3, also nicht pro Frau, sondern nur im Schnitt, 1,3 Kinder kann man nicht wirklich kriegen. Und deswegen wird die Zahl der Religiösen zunehmen. Das ist auch so, aber inzwischen gehen auch die Geburtenraten der Religiösen runter, sind auch jetzt nur noch bei 3 oder 2,5. Aber insgesamt merkt man, es bricht ein Fragen in diesem Volk auf. Das religiöse Leben nimmt zu. Auch in der Politik. Und das finde ich interessant, dass es umgekehrt war wie in den Verfallsstufen. In einem Wunder Gottes steht plötzlich der Feigenbaum wieder da. Hätten wir 1850 oder 1220 gelebt und hätte einer von uns gesagt, es wird in 1000 Jahren wieder ein Israel geben oder in 300 Jahren. Ich weiß nicht, wer das bejaht hätte. Es gab durch die ganze Geschichte Menschen, die die Bibel kannten und sagten, es wird wieder ein Volk Israel in Eretz Israel geben. Und wir haben jetzt das Privileg, in einer Zeit zu leben, wo sich so vieles erfüllt. Beginnend mit 1882 und dann vor allem mit der Staatsgründung 1947-48, 14. auf 15. Mai, gibt es wieder einen Feigenbaum. Einen Feigenbaum. Er hat eine Wurzel. Und jetzt, vor allem seit 1967, das scheint ein markantes Datum für den Start der Religiosität zu sein. Ich habe etliche Berichte gelesen, die haben gesagt, 67 war für mich wie eine Art Initiation. Ganz liberale Juden, die so langsam ihre religiöse Seite entdeckt haben. Mit 67 hat sehr stark, wir müssen jetzt immer in Jahrzehnten denken, eine Religiosisierung, ist das ein gutes Wort, ja, aber Sie wissen, was ich sagen will, stattgefunden. Und die ist immer noch im Gang. Die Blätter sind da. Und kommen Sie zur nächsten Israel-Konferenz, Sie können Frühfeigen bestaunen. Frühfeigen, noch vor der Sommerhitze gibt es Frühfeigen. Das sind die messianischen Juden. Frucht des Geistes, Jesuszeugen. Gott knüpft den Faden genau dort wieder an, wo er ihn abreißen lassen hat. Der Film läuft rückwärts. Und wenn das wirklich stimmt, jetzt muss man ja aufpassen, man kann nicht, wie gesagt, alles übertragen, aber wenn das wirklich stimmt, dann würde es sich ja lohnen, das erste und zweite Jahrhundert ausführlich zu studieren, weil es uns gleichsam ein Anschauungsobjekt für unsere Zeit ist. Und was soll ich Ihnen sagen? Es ist so. Es ist so. Beschäftigen Sie sich mit dem Römischen Reich, beschäftigen Sie sich mit der Geschichte Israels, beschäftigen Sie sich mit der Geschichte der frühen Gemeinde und Sie werden feststellen, wir leben in der Zeit wie im ersten, zweiten Jahrhundert. Und ich glaube auch, dass auch ein Tempel wieder da sein wird. Der wurde ja 70 zerstört. Ich sagte ja, der Verfall ging stufenweise. Und nach meinem Verständnis gibt es auch einen dritten Tempel. Ich habe mich geärgert. Wir waren ja hauptsächlich auf dem Golan und dann waren wir in Jerusalem und wir tappten an dieses Tempelmuseum hin, war gerade geschlossen. Ich wollte doch sehen, was da für Geräte im Tempel mal sein werden. Den Leuchter, den haben sie außen hingestellt. Hast du auch schon oft gesehen, gell? Die warten, dass sie auf den Tempelberg können. Und wir spüren, wie die Welt im Umbruch ist, wie es im Getriebe der Welt knirscht. Und in 10 Jahren können Dinge möglich sein, auch auf dem Tempelberg, trotz Felsendom, trotz Al-Aqsa-Moschee, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Denn eins müssen wir wissen, das Judentum braucht das Opfer, braucht den Tempel, die Tora. Also eine echte Tora-Observanz, jetzt nicht auf einer geistlichen Christusebene verstanden, aber eine echte, dass man echt Gott dient mit allem. Dazu braucht man die Opfer. Die Rabbinen haben so Notlösungen, sie haben gesagt, naja, bis der Herr das schenkt, zählen die Gebete oder der Wille und so. Aber sie wissen, ohne Blutvergießen geht's nicht. Sie würden lieber heute als morgen auf diesen Berg gehen, den Felsendom niederreißen und ihr Heiligtum errichten. Und es gibt auch kluge Leute, die gesagt haben, ja, wie wollen wir den bauen? Das haben die sich alle schon überlegt. Es gibt schon die Pläne, es gibt zum Teil schon die Bausteine. Also das wäre ein nächster Schritt, wenn Israel den Zugang auf den Tempelberg bekommt. Wir haben es wieder probiert, uns naiv zu stellen und in den Felsendom reinzukommen. Ich wollte doch mal den Felsen sehen, wo Abraham seinen Isaak geopfert hat, wo David stand, wo die Hohepriester standen, wo sonst kein Israelite hineinkam. Aber die lassen uns ja nicht mehr in den Felsendom. Schade, aber eines Tages wird dort der jüdische Tempel sein. Da komme ich allerdings auch nicht rein. Ich bin ja kein Priester und schon gar kein Hohepriester. Aber es wird so kommen. Also das ist sehr interessant, dass wir einen umgekehrten Todesprozess haben. Und das sehen Sie auch in Hesekiel 37. Da haben Sie auch das Parallelbild, diesen dreistufigen Prozess. Das Haus wird wieder gebaut. Da ist es im Bild auch verrückt verkehrt rum. Da sind es die Knochen, die Totengebeine, die weit verstreut liegen, dann rücken die zusammen, dann steht der Knochenpaule da und dann werden sie im zweiten Schritt mit Haut und Sehnen und Muskeln und so überzogen. Das staatlich-kulturelle Leben beginnt wieder, auch das religiöse Leben. Und erst im letzten Schritt kommt der Ruach HaKodesh, der Geist des Heiligen, der Heilige Geist, nach der Hitze des Sommers, um im Feigenbaumbild zu bleiben, als Ganzes in das Volk Israel. Und wir haben ja schon drüber gesprochen, wie eben diese Gebeine ja mit Getöse zusammenrücken. Und es gibt ja in der Nachrichtenwelt kein Land, keine Region, die ein größeres Getöse verursacht als Israel und der Nahe Osten. Und wird eher noch zunehmen. Und man merkt ja, es bricht jetzt überall auf. Ich hatte ja einen Artikel überschrieben, Russland ante portas der Berge Israels. Wer hätte das noch gedacht? Innerhalb weniger, ja, die können Sie auch wieder zurückziehen, verstehen Sie? Das, wie Gott das macht, weiß ich nicht. Aber das hätten wir fast für unmöglich gehalten. Russische Truppen, außer ihre Militärstation, die sie schon immer dort in Syrien hatten, aber wirklich kämpfende russische Einheiten im Norden Israels. Denken Sie an Hesekiel 38, ich werde dich herumlenken. Ich weiß nicht. Und die Amerikaner entdecken ihr Interesse plötzlich wieder. Der Iran, Saudi-Arabien, diese Auseinandersetzung, Sunniten, Schiiten ist da. Der Sultan will wieder mitwischen. Der Erdogan. Und jetzt haben sie wieder so einen Konflikt. Im Moment ist Waffenruhe, Aserbaidschan, Armenien. Und interessant, bei Aserbaidschan hat sofort Erdogan erklärt, wir stehen an eurer Seite. Und Armenien ist beinahe, wie gesagt, Protektorat der Russen, aber es ist russische Einflusssphäre. Als wir an der Hurwa-Synagoge, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, dieser Tage weiß ich nicht, an der Hurwa-Synagoge in Jerusalem standen, da habe ich mit einem Rabbi gesprochen. Und der Weise von Vilna, ich glaube im 17. Jahrhundert, der hat ja gesagt, die Hurwa-Synagoge war zerstört. In den Tagen, wo die Hurwa-Synagoge wieder aufgebaut wird, das sind die Tage des Messias. Vor ein paar Jahren, wenn Sie in Jerusalem sind, gehen Sie in die Hurwa-Synagoge, die ist jetzt wieder da, die ist wieder in Betrieb. Und ich habe ihm das so gesagt, das war ein orthodoxer Mann und so, und er war ganz interessiert. Und ja, ja, sagt er, der Weise von Vilna hat aber noch was anderes gesagt. Und das hatte ich noch nie gehört. Es ist auch nicht biblische Prophetie, man muss es immer mit Vorsicht nehmen. Aber interessant ist trotzdem, er sagte, er hat auch gesagt, diese Weise von Vilna, wenn Konstantinopel von Russland eingenommen wird, dann sind die Tage des Messias. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Denn tatsächlich leben wir ja in der Zeit, wo Russland mit zunehmender Spannung mit der Türkei hat. Aber bitte, das steht nicht in der Bibel, aber ich finde es trotzdem erstaunlich. Schauen wir uns nochmal diese Feigenbaum-Abfolge an. Es ist umgekehrt. Erst haben sie das Land bekommen, umgekehrt wie damals. Dann wurden sie eine Nation. Die Landnahme war ja noch von 1948, da gibt es ja Karten. Sowas müssen sie sich unbedingt besorgen. Johannes Gerloff hat zusammen mit einem anderen ein gutes Buch über den geschichtlichen Ablauf. Also die waren ja schon, die hatten ja Siedlungsgebiete. Im Huletal zum Beispiel, bin ich jetzt durch, war versumpft, ist jetzt fruchtbar. Die hatten ja schon Land, nicht das ganze Land. Aber erst 1948 wurden sie Nation und 1967, wenn man die Altstadt als Maßstab nimmt, haben sie die Herrschaft über die Messiasstadt bekommen. Und noch üben sie gar nicht richtig auf über den Tempelberg und dann kommt der Tempel. Und genau so war es umgekehrt. Und jetzt wollen wir zum Schluss, ich finde es einfach faszinierend, wenn Sie jemand erzählen, dass jemand vor 2000 Jahren die Dinge so exakt prophezeit hat. Das ist doch super. Das stärkt doch unseren Glauben. Wenn das alles so genau gekommen ist, dann können wir uns darauf verlassen, dass auch alles andere, was Jesus gesagt hat, so kommen wird. Wir sind Augen- und Ohrenzeugen, wie Gott in der Geschichte handelt. Und ich hoffe, sie schlafen nicht, sondern sie, von mir aus jetzt, aber sie verfolgen das in der Geschichte. Vor unseren Augen, es ist mit Händen zu greifen. Wer Augen hat, der sehe, wer Ohren hat, der höre. Gott macht uns einen Geschichtsfilm. Bibel und das, was geschieht, nebeneinander. Und der Sinn ist ja nicht, um dann wieder auf dem Sofa einzuschlafen, sondern darum wacht. Das hat ja Konsequenzen. Wenn der Sommer so nah ist, wenn ihr den Feigenbaum seht, dann wisst ihr, der Sommer ist nah. Die letzte Zeit, ehe der Herr kommt, dann wacht. Ein Alarm, ein Weckruf hat ja die Aufgabe, wach zu machen, und dann soll man bestimmte Dinge tun und andere Dinge lassen. Das ist die Konsequenz. Wenn ich das wirklich glaube, dann richte ich mein Leben neu auf. Neulich hatte ich eine schlechte Nacht und war viel wach und so, und dann ist mir, da habe ich einen Vortrag gehört, da ist mir richtig klar geworden, es kann jetzt noch länger gehen, aber es kann auch alles sehr schnell gehen. Rainer, bist du bereit? Bist du auch bereit, wenn die Zeit anders wird und der Glaube hier etwas kostet? Wenn sie dir sagen, schwör deinem Jesus ab oder sonst irgendwie was, oder du verlierst deinen Arbeitsplatz oder du verlierst deine finanziellen Möglichkeiten oder wir trennen dich von deiner Familie oder wir deportieren dich, sind wir bereit? Interessanterweise ist es nämlich so, dass parallel die Weltgeschichte lief. Im ersten Jahrhundert war das Römische Reich da. Und das Römische Reich, ich könnte es jetzt an Daniel auch besser zeigen, aber das geht viel zu lang, das Römische Reich ist dann im Nachklapp auch verschwunden. Schwingen wieder in den umgekehrten Film, das Haus Israel entsteht. Und siehe da, die Bemühungen, ein römisches Reich, ein europäisches Haus zu bauen, das schon Karl der Große wollte und die mittelalterlichen Könige und Fürsten. Die Idee war immer da, das Imperium zu erneuern. Ost und Westrum war immer da. Übrigens interessant, auf kirchlichem Gebiet, nach dem großen Schisma 1053 wegen der Papstfrage und Philokäestreit, haben die ja miteinander nichts zu tun gehabt, aber unser Franziskus, der sich weigert, die roten Latschen anzuziehen, kennen Sie den, Papst Franziskus, ja, der zieht ja nicht die roten Schüchen an, der hat jetzt wen umarmt? Alexis von der Ostkirche, den Führer. Da ist schon die Annäherung, Ost und West auch, also Ost und Westrum. Und das ist interessant, so wie das Römische Reich untergegangen ist, so kommt es jetzt parallel zur Staatswerdung Israels wieder hervor und wird zum großen Gegner wie in der damaligen Zeit von Israel. Und das spüren die. Ich habe mit etlichen Israelis gesprochen. Sie spüren, der Antisemitismus nimmt zu, und zwar nicht nur bei den Arabern. Da kann er ja gar nicht mehr zunehmen, da ist er ja sowieso schon am Anschlag, sondern auch in Europa. Und viele Juden in Europa, in Frankreich insbesondere, aber auch in Deutschland, habe ich in der jüdischen Allgemein gelesen, fragen sich, ob jetzt der Zeitpunkt da ist, Deutschland, Europa zu verlassen. Und auf dem Rückflug habe ich mit einem jüdischen Architekten aus London gesprochen, der in den 70ern Aliyah gemacht hat, und sein Bruder von den USA. Ich habe gesagt, wenn ich nicht Christ wäre und jetzt sehe, was sich so langsam ausschüttet, würde ich mich fragen, ob der Zeitpunkt nicht gekommen ist, dieses Land zu verlassen. Ein Rabbi in Jerusalem sagte mir, was macht ihr da in Deutschland? Das führt ja zur Katastrophe. Not yet, but in 20 years. Nicht jetzt, aber in 20 Jahren. Es ist interessant, wie andere Länder auf uns schauen. Und ich bete und möge Gott es schenken, dass unsere Regierenden noch lange Israel die Treue und die Stange halten. Aber ich befürchte, vielleicht mit einem Regierungswechsel wird das auch anders kommen. Und zwar haben wir die Entwicklung eben auch des Imperium Romanum, das parallel zu der Stufenentwicklung im umgekehrten Film der Endzeit zu Israel sich entwickeln wird und der große Antipode, die große Gegenmacht wird. Damals war es ja so, denken Sie nochmal nach, damals war ja Judäa Teil des Imperium Romanum. Herodes der Große war kein unabhängiger König und seine Nachfolger, die ja gar nicht mehr das ganze Land bekommen haben, bis auf eine kurze Phase 41 bis 44, aber die waren immer abhängig. Rex konnte man im Imperium Romanum, König konnte man nur sein mit Erlaubnis des Kaisers und immer unterm Kaiser, nie auf gleicher Höhe. Und das ist jetzt interessant, die Bestrebungen auch sozusagen die Levante und insbesondere Israel, aber auch Nordafrika versuchte Europa einzubinden. Fast wie früher. Und schauen Sie an, die Türkei war übrigens zum guten Teil römisches Reich. Ist interessant. Und ich hoffe, dass diese Aussagen uns, auch wenn wir jetzt nicht alle Details uns merken können, ist vielleicht auch nicht wichtig, zum einen veranlassen zu sagen, Mensch, damit will ich mich beschäftigen. Gott gibt hier wirklich Anschauungsunterricht. Zweitens, ich will mich fest und parat machen für das, was der Herr auch noch gesagt hat in seiner Endzeitrede, was da alles kommen wird. Ich will ganze Sache mit Jesus machen. Ich will mich auch darauf einstellen, dass es einmal nochmal ganz anders hier werden kann. Und drittens, in einer Welt, die sich zunehmend gegen Israel positioniert, wollen wir als Gemeinde und als Einzelpersonen zu Israel stehen. Nicht, weil sie besser sind, sondern weil sie Gottes Wahl sind. Und allein das wird uns Ärger einbringen. Allein das wird uns Ärger einbringen. Ich habe jetzt in Berlin da mit einer linken Politikerin diskutiert. Gell? Was macht der alles? Ja, aber ich bin halt voll aktiv. Gell? Linken Politikerin. Ich sage Ihnen, wenn bestimmte politische Kräfte bei uns ans Ruder kommen, da können wir uns auch warm anziehen, was eigentlich nach dem Krieg und nach dem Holocaust und was die Deutschen Israel oder den Juden angetan haben, als nie in Frage stellend behandelt wurde, das wird dann doch noch wieder in Frage gestellt. So wollen wir beten, wollen wir bereit sein. Und das Schönste ist ja, der Herr sagt nicht, und alles endet in einer Riesenkatastrophe, sondern der Herr sagt, und dann komme ich, husch, 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 ich übertreibe jetzt mal, das geht alles schnell vorbei, und dann komme ich und mache alles wahr, was ich versprochen habe. Und ihr werdet ewig bei mir sein. Egal, wann nun genau die Entrückung ist. Und auf das freue ich mich. Und wenn mich die Angst packt, dann denke ich an diesen Synagogenvorsteher, dessen Töchterlein im Sterben lag und die ja zum Herrn kam. Und er sagt, nicht, also jetzt nur griechisch, nicht fürchte, glaube, vertraue, nicht fürchte. Das muss ich mir manchmal auch sagen, Sie vielleicht auch. Man kann ja Angst kriegen. Nicht fürchte, vertraue nur, der Herr ist da. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Herr der Geschichte bist, der Herr insbesondere auch über dein Volk, dass du deinen Weg und deine Geschichte mit ihnen hast und auch mit uns. Und dass wir in Israel sehen dürfen, du bist der Treue und trotz vieler Umwege, du kommst zum Ziel, du machst sie fruchtbar, du hast sie wieder zurückgebracht, du hast den Feigenbaum Blätter hervortreiben lassen. Die ersten Frühfeigen sind da und du wirst es auch bewirken auf deine Weise, dass sie ganz durchbrechen und fruchtbar werden und viel Frucht am Feigenbaum zu finden sein wird. Und wir dürfen uns darüber freuen, denn so wie du mit deinem Volk umgehst, so gehst du mit der ganzen Welt um und verwirklichst deine Ziele. So danken wir dir, dass wir zu der glaubenden Gemeinde gehören dürfen, dass wir Orientierung bei dir finden und uns ganz klar in unserer Zeit auch positionieren dürfen. Gib uns Mut und Kraft, zu Israel und vor allem zu dir zu stehen. Gepriesen seist du. Amen.